Würdig haben wir gesungen. Du bist würdig, Lob, Dank, Preis, Ehre, Anbetung, alles zu nehmen. Halleluja. Mein Thema heute ist, wir sind noch lange nicht fertig. Mit was? Womit? Wofür? Wir wollen uns Gedanken machen über unser Leben. Wir sind zwar vollkommen in Jesus Christus, Paulus schreibt an die Römer, so ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind, und doch, wir sind noch nicht fertig. Wir sind vollkommen, aber noch nicht vollendet. Darüber möchte ich sprechen. Zuerst einmal lade ich euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein, bete, bis du bekommst. Bete so lange, bis du durchkommst, bis du durchbrichst. Wir müssen also Durchbrüche in unserem Leben erfahren, erleben, und dann geht es erst weiter mit uns, wenn wir einen Durchbruch erreicht haben. Also bete, bis du bekommst. Am Sonntag wird das Thema sein, Gott wird dich aufrichten. Wenn du treu bist, zuverlässig bist, dich auf den Herrn verlässt, Gott wird dich seine nicht fallen lassen. Gott ist also treu. So, wir sind noch nicht fertig, aber wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterbrechen, wir geben auch nicht auf, wir gehen auch nicht zurück und schauen zurück, sondern wir schauen nach vorne. Ich möchte nur ein paar Sachen noch ankündigen. Wir werden am 6. Oktober Erntedankfest haben hier, und ich möchte euch auch hier dazu einladen morgens. Und dann ab Mittwoch, den 9. Oktober bis zum Sonntag, den 13. Oktober, jeweils 19 Uhr, und am Sonntag auch um 10 Uhr wird Billy Smith hier sein, und ich freue mich schon, einfach euch einzuladen und euch zu ermutigen, ladet Feste ein. Wir erwarten, dass Gott hier wirkt und dass Gott auch Billy segnet. Der Herr wird ihn gebrauchen, also ich freue mich. Alles ein bisschen kurzfristig, aber was macht's? Wir sind flexibel, wir bewegen, lassen uns bewegen, ein paar Anrufe. Mundfunk ist die beste Reklame, also lasst uns also einladen. 9. bis 13. Oktober, 19 Uhr jeweils abends, Sonntag auch um 10 Uhr. So, und hier sind ein paar Zettel gemacht worden, also du kannst jetzt mal vorab die Information mitnehmen, und dann werden wir noch Zettel drucken, dass wir noch auch so auf der Straße und ja, Freunde, Bekannte mit einladen können. Wir sind nicht fertig, also wir sind flexibel, wir sind beweglich, wir sind noch nicht vollendet, wir sind zwar erlöst und wir sind vollkommen erlöst von der Gewalt Satans, der Teufel hat kein Recht mehr über uns, das ist wahr, aber wir leben zwischen zwei Welten, wir sitzen zwischen zwei Stühlen. Und da lese ich in Lukas Kapitel 9 zuerst mal, und ich möchte das, wie diese Verse auch angucken. Er verbot ihnen streng, also Jesus, seine Jünger, niemand weiter zu sagen, dass er der Messias ist. Eigentlich sollte man froh sein, dass die Sache bekannt wird, das Evangelium bekannt wird, die frohe Botschaft überall erschallt, über Berg und Tal. Aber nein, er sagt, sagt es noch nicht. Sagt es noch nicht. Die Sache ist noch nicht vollendet. Geschwister, sehr wichtig, erst dann zu reden, wenn die Sache vollkommen ist, wenn die Sache fertig ist. Das Kreuz ist noch nicht gewesen, Jesus ist noch nicht auferstanden, da sind noch so viele andere Sachen. Die Leute hätten dann zerredet, weil es noch nicht vollendet ist. Also er verbot zu plaudern, zu erzählen und so weiter, weil er noch nicht verherrlicht war. Steht ja weiter im Wort Gottes nachher. Weil die Erlösung noch nicht vollendet war. Die war noch nicht. Stell mal vor, dann hätten sie mit Jesus diskutiert, oder der Petrus, so schlau wie er war, hätte gesorgt, dass Jesus das nicht passiert, ihn ins Ausland geschafft oder in den Untergrund oder sonst was. Er hätte verhindert. Herr, das widerfahre dir nicht. Wir wissen ja und hören, was alles da passiert ist. Die Jünger selber wussten noch nicht alles und mussten nicht Christus leiden, musste er nicht auferstehen. War das, was die Propheten gesagt haben? Sie haben selbst noch nicht durchgeblickt. Deshalb noch nicht reden. Für mich ist es sehr wichtig, erst dann Zeugnis geben, wenn die Heilung da ist. Nicht, dass wir Zeugnis geben und erzählen, ich bin geheilt und nach 3 Wochen, dann sind wir wieder noch schlimmer dran als es vorher. Das ist nicht wahr. Wir sollen wahrhaftig sein, ehrlich sein, aufrichtig sein. Ich habe mal als junger Christ, ich habe noch die Heilungsevangelisten und so weiter noch nicht kennengelernt. Ich habe erst Osborne und Brenham und Oral Roberts erst später kennengelernt. Aber da war so ein Heilungsevangelist bei uns in der Gemeinde und da wurden einige Leute geheilt. Und dann zieht einer, weil die Heilungssalbung so mächtig war, und der Pastor sagte, die Heilungssalbung ist da, der Herr berührt Kranke, zieht sein Ohr, also sein Hörapparat raus, schmeißt zum Fenster raus und sagt, ich bin geheilt. Am Schluss nach dem Gottesdienst sucht er, wo sein Apparat ist, unten im Garten. Und dann muss er wieder den Nachbar anläuten und sagen, bitte können Sie ihn aufmachen, unten liegt ein Hörgerät irgendwo. Verstehst du? Wir müssen geheilt sein und dann können wir hieb- und stichfest Zeugnis geben. Jesus hat oft den Leuten gesagt, erzählt noch nicht, es ist noch nicht so weit. Und erst wenn es so weit ist, dann sagt er, dann könnt ihr predigen, erzähl deinen Nachbarn. Aber zuerst mal müssen wir durch. Zuerst müssen wir selbst erfahren haben. Die Erlösung war noch nicht tief genug verankert in die Herzen der Jünger. Sie sind noch nicht tief in ihrem Herzen eingegraben, war noch nicht tief genug eingegraben. Also es war zu früh zu erzählen. Und das wäre Verrat gewesen. Dann hätten sie alles verloren. Der Teufel hat gesagt, kommt, hört auf mit dieser Dummheit. Das ist nicht wahr. Das bildet euch ein, das redet euch ein. Du siehst ja heutzutage, wenn du zu früh rausgehst, du bist noch nicht stark, da gehst du in die Hölle raus und erzählst, Jesus lebt in der Disco und dann sagen sie, komm, ich habe dir einen guten Schuss, nimm, probier's mal. Und dann bist du süchtig. So ist mir schon oft passiert. Leute, die zu schnell losgerannt sind und der Teufel hat ihnen alles geraubt, was Jesus geben wollte oder was er vorgehabt hat zu geben. Oder auch dann sagt es niemand. Also redet, macht es nicht bekannt, ich bin der Messias. Das soll niemand wissen. Das ist komisch. Manchmal im Vergleich zu unseren freikirchlichen, christlichen Gewohnheiten. Wir wollen gleich, ich habe Jesus erlebt und gleich auf der Straße, hört mal Leute her, kommt her, ich kenne den Heiland. Aber dann fragen sie, kennst du ihn wirklich? Hast du ihn wirklich gesehen? Bist du ihm wirklich begegnet? Ist das wirklich wahr? Und dann nehmen sie die wieder alles. Sie hätten alles unternommen, dass der Anlass des Kreuzes, des Ärgernisses des Kreuzes und so weiter und die Leiden Jesu verhindert worden wären. Und so wären die Grundlagen des Glaubens zerstört worden, wenn sie zu früh losmarschiert wären. Da hätte der Teufel alles gesorgt, dass ja, Jesus sofort angenommen wird, dass es der Herr hört ihn her und so weiter. Aber so, warum bist du gekommen, Jesus, vor der Zeit uns zu quälen, haben die Dämonen geschrien. Sie hätten verhindert, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und dann seine Auferstehungsmacht manifestiert. Sie hätten es verhindert. Sie hätten es irgendwo aufgehoben, dieses Weizenkorn, diesen Herrn Jesus Christus. Der wahre Glaube ist ein Geheimnis und wird im Stillen, im Verborgenen erlebt, verarbeitet, durchgekaut. Es ist etwas ganz Persönliches, etwas ganz Intimes, das Werk Gottes. Die Welt versteht es nicht. Wenn du Leuten erzählst, dann passiert genau das, du wirfst die Perlen vor die Säue. Steht in der Bibel so. Und wir sollen vorsichtig sein mit den Sachen. Was Gott uns anvertraut hat, das muss verarbeitet werden. Die Offenbarungen. Paulus hat 14 Jahre gebraucht, bis er endlich mal spricht, wo er gewesen ist. Ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, aber ich war bis in den dritten Himmel und ich sah unaussprechliche Dinge. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Also, wenn du zu früh plauderst, verrätst du sogar Gott und sein Werk. Du solltest im Gebet bewegen und danken und Gott loben und preisen. Und erst wenn du diese Einweihung vollkommen erfahren hast, dann ist es heil, hieb- und stichfest in dir. Dann kannst du nicht mehr zurück, weil du schon zu weit gegangen bist. Wir sind noch nicht fertig. Das ist meine Botschaft. Deshalb, das Evangelium ist nur für Eingeweihte und nicht für Flüchtlinge oder für Schweine und so weiter. Dass wir sagen, guck mal, was ich habe, was ich erlebt habe. Die sagen, komm, das ist psychologisch, das hast du einsuggeriert, das hast du eingeredet. Erzähl nicht zu früh. Erst wenn du so richtig verdaut hast, geschluckt hast, verarbeitet hast, verinnerlicht hast, wenn bei dir im Fleisch und Blut die Sache eingegangen ist. Die Passion Jesu versteht nicht jeder, erträgt nicht alles. Was? Das widerfahre dir nicht, Herr. Sogar unser Petrus, der schon 2-3 Jahre mit dem Heiland geht. Wir sind noch lange nicht fertig. Und wir haben noch nicht alles verkraftet, was Gott uns geben möchte. Wir sind nicht belastbar. Stell mal vor, der liebe Heiland würde dir all das geben, was er geben möchte. Oder ja, was er in der Ewigkeit dir alles schenken möchte. Wenn du das alles erfährst, du würdest gar nicht verkraften. Du wirst durchdrehen, Nerven verlieren. Gott wohnt in einem Licht, heißt es einmal in der Bibel, wo niemand beikommt. Wenn du in diesem Licht schauen würdest, du würdest erblinden. Deshalb heißt es auch einmal in der Bibel, in seinem Licht sehen wir das Licht. Erst wenn du Jesus gesehen hast, kannst du auch das Licht Gottes sehen. Zuerst musst du Jesus gut kennenlernen, persönlich kennenlernen, bevor du dann Gott begegnest. Ihr habt den Heiland geschaut. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, da heißt es von den Ungläubigen, aber den Ungläubigen hat Gott dieser Welt den Sinn verblendet. Hör mal. Gott hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht verstehen. Und Gott sei Dank, dass sie nicht verstehen. Sie würden es missbrauchen, sich fehlverhalten, falsch verhalten. so dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, 2. Korinther 4, Vers 4, welcher ist das Ebenbild Gottes, wenn sie sehen würden, würden sagen, entweder die sind verrückt, die spinnen, oder das ist viel zu groß, das können wir nicht verkraften, das können wir gar nicht annehmen, das können wir auch gar nicht gebrauchen. Weißt du, wenn der Herr sich offenbart, und ich denke nur an die Jünger auf dem Berg der Verklärung, der Herr hat sich den Jüngern offenbart, Herr, hier das gut sein, lass uns sofort ein paar Hütten bauen. Aber das war nicht die Absicht des Herrn Jesus, sondern er sprach vom Kreuz, vom Ausgang des Kreuzes, was da nacheinander passieren wird. 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus und sie haben immer noch vieles noch nicht verstanden. Erst nach und nach. Sie haben noch den Heiligen Geist nicht empfangen. Pfingsten musste zuerst mal kommen. Und zuerst mussten sie innerlich reif werden für die Mission. Der Herr hat extra gesagt, geht nicht auf der Heidenstraßen. Das hat einen Grund gehabt. Sie sollten bei Jesus bleiben, sie sollten mit Israel sich beschäftigen und mit der biblischen Geschichte und dann erst wachsen in der Gnade Gottes. Das ist Gottes Plan und Gottes Absicht. Sie waren noch nicht reif, in die Welt hinauszugehen und alle Kreatur zu predigen. Sie mussten noch reifen. Sie mussten lernen, in Spannungen zu leben, und der Glaube ist voller Spannung. Extreme. Ja, wir müssen lernen, zwischen Verheißung und Erfüllung zu leben. Haben und noch nicht sein. Weißt du, es ist genauso, als wenn du einen Scheck hast, das noch nicht eingelöst ist. Und so ist auch der wahre Glaube. Du hast es, aber du hast es doch nicht. Du hast ein Stück Papier in der Hand. Nur eine Verheißung, nur eine Zusage. Du hast die Ausweispapiere zum Auswandern oder Ausreisen, aber du bist noch nicht ausgereist. Du bist noch nicht im Flugzeug. Oder du bist im Flugzeug im Niemandsland, aber du bist noch nicht gestartet. Und das Flugzeug hat noch nicht abgehoben. Also wir leben zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen dem Bewussten und Unbewussten. Wir leben zwischen zwei Welten. Und das muss verkraftet werden, verarbeitet werden, zwischen zwei Welten zu leben. Ich sehe den Himmel offen und dann siehst gar nichts. Und da ist gar nichts da. Kein Tropfen Wasser, kein Tropfen Regen. Wir leben also zwischen Verheißung und Erfüllung. Und dazwischen liegen große Welten, große Abgründe. Und die müssen überwunden werden, diese Abgründe. Wir leben in einem Spannungsfeld. Wir haben das Ja Gottes, die Zusagen Gottes. Alle Verheißungen sind Ja. Und wir sagen Amen. Aber bis es soweit ist, dass es Realität in unserem Leben wird und umgesetzt wird, vergehen Jahre und Jahrzehnte. Wir sagen Ja, aber wir sehen noch nicht viel. Wir haben die Verheißung, wir haben den Scheck, aber wir haben noch nicht eingelöst. Wir waren noch nicht auf der Bank. Und in diesem Spannungsfeld lebten alle Gläubigen, auch die Jünger. Deshalb erzählt nicht zu früh von der Gnade Gottes. Du musst ja erstmal die Gnade Gottes durchlebt haben. Nicht nur erlebt haben, sondern durchlebt. Dass du sagst, jetzt bin ich durch. Diese Durchbrüche. Nicht nur, du weißt alles, aber du hast doch nichts in der Hand. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Sie hatten noch nicht alles schwarz auf weiß, sie kannten, sie wussten, der Herr ist gut, er ist der Messias, der Versprochene, aber noch nicht verherrlicht. Deshalb berührt mich nicht, ich bin noch nicht verklärt. Nachdem er verklärt ist, dann dürfen wir ihn berühren. Da dürfen wir zu ihm kommen. Aber da brauchen wir auch gar nicht zu ihm zu kommen. Er berührt uns, Lob und Dank. Wir leben in einer gespannten Zeit, eine ganz gespannte Phase machen wir durch und wir müssen diese Spannung ertragen. Und ich bin froh, dass wir das nach und nach lernen. Ich bin froh, dass man mir gesagt hat, Johannes, das Leben ist so, hat zwei Seiten. Zwei Seiten. Die eine Seite ist so und die andere Seite ist so. Zwei Seelen hast du in deiner Brust. Du willst, du glaubst, du vertraust, du hoffst. Und das andere, du weißt nur, das wird mal in der Ewigkeit irgendwann sein. So, du bist nicht fertig. Du bist bestellt, aber noch nicht abgeholt. Verstehen wir was? Dieses Dazwischensein, was es bedeutet? Wir sind hier und doch nicht mehr hier. Paulus sagt, unser Wandel ist im Himmel. Wir sind in der Herrlichkeit. Wir leben hier und wir müssen hier leben. Aber letztendlich, wir leben schon in der Ewigkeit mit einem Fuß. Wir haben die Erstlingsgabe, wenn wir so die Bibel lesen, die Anzahlung, Römer 8, Vers 23, das Pfand des Heiligen Geistes. Wir sind versiegelt, wir haben den Heiligen Geist, aber wir sind noch nicht dort, wo der Heilige Geist ist. Wir haben die Verheißung. Und der Heilige Geist hat uns, vielleicht auch nicht ganz, aber versucht uns immer mehr in unserem Leben immer mehr Einfluss zu bekommen. Wir seufzen, wir stöhnen hier und wir jubeln und jauchzen und auf der anderen Seite. Also diese Warm- und Kaltgefühle der Seele, das machen wir durch. Es ist komisch und wir sind in so einem Paradox. Christen müssen lernen, in einer widersprüchlichen Welt zu leben, voller Widersprüche. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er kriecht da im Staub unten und krabbelt auf alle vier. Und das ist für viele sehr schwierig, vor allem für Anfänger. Und deshalb sagt Jesus, erzählt noch nicht überall, lauft nicht auf der Straße als große Missionare und Evangelisten und so weiter. Zuerst mal, seid stabil. Seid stabil. Seid fest im Glauben. Zuerst mal, seid gewurzelt, dass euch nichts mehr erschüttern kann. Und uns werden viele Dinge erschüttern in unserem Leben, auf dieser Welt. Wir sind auf dem Weg, in der richtigen Richtung. Das stimmt, das ist wahr. Wir haben das Ziel vor Augen, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht fertig. Wir wissen, das Ziel ist Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir gehen auf das Ziel zu, wir orientieren uns auf das Ziel und wir haben das Ziel schon irgendwie im Visier. Aber wir sind noch sehr weit entfernt manchmal. Vielleicht sehen wir manchmal nur Fata Morganas, so mit unseren geistlichen Zielen. Ich sehe und dann kommst du hin. Wo bist du? Verstehst du? Wir müssen ehrlich und wahrhaftig sein und auch anderen Leuten nicht keine Lügen und keine Märchen erzählen. Deshalb redet nicht so viel. Es ist ganz arg wichtig. Wir haben die Erstlingsgabe, wir sind Anwärter, wir sind Kandidaten, wir sind in der Endrunde, in der Finale, in der Endphase. Wir sind es in der Endzeit, wir sind es. Und doch, wir müssen noch so viel kämpfen. Und zwar, wenn du in der Endphase bist, da musst du alle Register ziehen, da musst du alles dran setzen, um das Ziel zu erreichen. Bisher konntest du vielleicht ein bisschen spielen und plaudern, aber jetzt musst du spurten. Wir gehen schon in die richtige Richtung, wir sind schon in Fahrt, wir sind guter Hoffnung, wir haben die Zusagen Gottes, wir haben alle Genehmigungen schon bereits, wir haben das grüne Licht, der Herr hat es versprochen, verheißen, hat gesagt, jawohl, aber wir sind noch gar nicht so weit. Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das mussten der Jünger sein, obwohl sie 3 Jahre lang in der Schule beim Heiland waren und viel gelernt haben. Wir haben die Verheißung des Vaters, wir haben den Geist des Vaters, aber wir sind noch nicht rausgeschickt. Und wisst ihr, wenn wir mit Gott richtig wandeln, der Herr wird uns schon selber rausdrängen und wir werden nicht mehr aushalten in Jerusalem. Da wird eine Verfolgung kommen, da müssen wir überall uns in Brandenburg, in Deutschland und in den Rest der Welt uns zerstreuen. Da bleibt uns nachher nichts übrig. Aber zuerst einmal müssen wir das tun, was der Herr gesagt hat. Wir pendeln zwischen Erkenntnis und Erfahrung. Wir erkennen und dann müssen wir erfahren. Erkennen, erfahren. Und da pendeln wir dazwischen. Wir bewegen uns zwischen Wissen und der Anwendung. Ich weiß, wie das gemacht wird. Aber manchmal fehlen die Mittel, um das zu verrichten und anzuwenden. Wir pendeln zwischen Glauben und Schauen. Wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen Theorie und Wirklichkeit. Wir leben da drin. Ich bin noch nicht fertig. Weißt du, als ich Christ wurde, ich dachte, es geht so schnell, zack, 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 zack. Und jetzt kommt die Entrückung, stehe schon da und warte mit meinem Nachthemd. Aber der Heiland holt mich nicht ab. Bis heute hat er nicht abgeholt. Ich musste mich bewähren und ich bin froh, dass er mich nicht abgeholt hat. Ich wäre nicht fertig gewesen. Ich war noch nicht vollendet. Ich bin heute noch nicht vollendet. Nennen wir den Menschen, der heute vollendet ist. Der dürfte gar nicht mehr leben unter uns. Die Vollendeten. Wenn du vollendet wirst, müsstest du schon von der Erde verschwinden. Entrückt werden, hier ist kein Platz für dich. Ich bin vollendet. Und Jesus war vollendet, es ist vollbracht und er wurde entrückt und eine Wolke nahm ihn weg. Das müsste bei dir passieren, wenn du vollendet wärst. Vollbracht hättest alles. Vielleicht theoretisch, aber praktisch, wie sieht es praktisch aus? Wir leben also so in dieser Welt und sind nicht von dieser Welt. Das ist so verrückt. Wir sind Bürger dieser Welt und doch wieder keine Bürger. Wir sind theoretisch schon im Himmel, wir sehen alles, schon, wir wissen die Wohnung, das Apartment, das wir eines Tages beziehen werden, wir wissen schon alles Bescheid, aber wir sind noch so weit. Ich sehe das neue Jerusalem herabkommen vom Himmel, hat Johannes uns berichtet. Wir leben also, wir haben die Anzahlung, wir haben die Erlösung, wir haben das Ticket, wir sind schon womöglich eingescheckt im Flugzeug, aber das Flugzeug ist noch nicht abgehoben. Wir sind noch da. Und weißt du, was so schwer ist? Im Flugzeug zu sitzen, das Flugzeug hebt nicht ab. weil da irgendwas ist, da wird noch ja, irgendwas gemacht. Mir ist schon öfters passiert, das Flugzeug hebt nicht ab. Du hast schon alle Reisevorbereitungen gemacht, du bist eingecheckt, die Kontrolle war da. Aber dann, warum fliegen wir nicht? Was ist mit uns los? Warum heben wir nicht ab? Und wir lesen dieses Spannungsfeld beim Petrus, wo er schreibt mal, da kommen die Spötter, die treten auf und sagen, ja, wo ist die Verheißung des lieben Gottes, seiner Wiederkunft und seiner Entrückung und der Verherrlichung? Wo ist denn die? Und die Spötter spotten uns. Jetzt musst du lernen, Spott zu ertragen. Diesen Hohn. Ja, wo ist er? Guck mal, er lässt euch jetzt hängen. Wir haben die Erstlingsfrucht, die Erstlingsgabe. Wir haben das Wissen. Wir haben schon die Kostprobe. Wir haben schon geschmeckt, wie gut und freundlich der Herr ist. Wir wissen das. Er ist wunderbar. Wir haben schon etwas Ahnung vom Himmel, vom Jenseits. Wir haben schon das Pfand in der Tasche. Die Kaution ist schon hinterlegt für uns. All das ist bereit. Aber haben das Erbe noch nicht angetreten. Wir haben schon alle Belege, alle Zettel in der Hand, alles, was der Herr für uns getan hat, alle Zusagen. Er hat sich verpfändet, er hat gesagt, was meines ist auch dein. Und wir freuen uns und wir jubilieren. Wir haben schon die Anteile des ewigen Lebens. Wir wissen's. Wir haben die Kontoauszüge, wir sehen, Matthäus, Mann, hat er Einkommen, hat er das und das. Wir sehen schon, was uns zusteht. Vielleicht auch nur im Schein, aber wir wissen's. Die treu waren, die gekämpft haben, die Glauben gehalten haben, die den Lauf vollendet haben, die sehen schon ihre Krone. Mir ist die Krone beigelegt und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wir sind im Flughafen, schon im neutralen Niemandsland. Wir sind Fremde und Gästliche schon, Gäste, wir sind schon ausgesiedelt, ausgewandert, aber wir sind noch nicht eingewandert in das gelobte Land. Und so, wir sitzen jetzt zwischen zwei Welten. Wir haben die Zusage, aber wir haben noch nichts erreicht. Das Kommen Jesu hat all die Verheißungen erfüllt, was zu unserer Errettung nötig war, als er kam. Der hat uns erkauft und erlöst. Und alles, was das Alte Testament versprochen hat oder dort versprochen wurde, ist geschehen, ist perfekt. Die Bedingungen sind erfüllt, der Preis ist bezahlt. Wir haben die Verheißung des Vaters, aber wo ist das andere? Das Neue Testament? Der Heilige Geist, der Tröster. Aber wir haben dieses Angeld. Er wird bei euch bleiben, ewiglich. Er arbeitet an uns. Er formt uns und prägt uns, der Heilige Geist. Und da denke ich, jetzt endlich bin ich mal durch. Halleluja. Und wo ich denke, ich bin durch, da merke ich, da ist noch ein größeres Problem da. Das muss noch bewältigt werden. Das muss noch aufgearbeitet werden. Das ist noch viel, viel schlimmer wie das eine, das ich jetzt abgehackt habe. Und so wachsen wir und so reifen wir in der Gnade Gottes. Wir haben das ewige Leben und sagt die Bibel, und wir ergreifen das ewige Leben. So voller Widerspruch. Und damit muss man lernen zu leben. Ich habe die Verheißungen, ich habe die Erhörung, ich habe die Antwort, ich habe die Lösung. Und doch nicht. Wir sind schon Söhne Gottes, Römer 8, Vers 14. Und wir erwarten die Sohnschaft. Beides. Und jetzt muss lernen, mit diesen beiden zusammenzuleben, dies so nah wie möglich zusammenzubringen. Und es kann nur der Heilige Geist dir helfen, das zu begreifen, zu erfassen. Die Welt versteht es. Deshalb hat Jesus gesagt, erzählt doch nichts da. Denn die Welt wird es nicht verstehen, denn die sehen nur die eine Seite, aber die sehen nicht die andere Seite. Und deshalb sollst du nicht so schnell reden, weil du es noch gar nicht so weit bist. Gott hat uns verherrlicht, Römer 8, Vers 30 und Römer 8, Vers 17. Er wird uns verherrlichen. Er wird uns verherrlichen. Und dann Römer 8, 17. Wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit, zu der Verklärung, zu dem wunderbaren Ding. Das ist die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft. Zwischen Sein und Werden. Und wir Christen sind im Werden. Der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. Auch der Christ ist ein unvollkommenes Wesen. Der wächst, der lernt mehr und mehr. Der blickt mehr und mehr durch. Wir genießen jetzt. Und doch, das Beste, das Schönste kommt noch. Wir wissen, dass es nicht alles kann, auch nicht alles sein. Wir genießen die Erfüllung, wir freuen uns, der Herr hat schon wieder eine Verheißung heute erfüllt und morgen erfüllt er wieder eine andere und übermorgen wieder andere. Und so gehen wir von Erfüllung zu Erfüllung, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung und wir werden nicht fertig. Das Heil ist noch nicht vollkommen eingelöst hier in unserem Leben. Wir sind vollkommen und wir jagen nach der Vollkommenheit. Wir sind Heilige und wir jagen der Heiligung nach. Also bitte, wir sind mittendrin im Prozess. Wir sind gestorben durch Jesus Christus, durch die Taufe, wir sind begraben. Und dann heißt es wieder, und tötet alle Glieder. Da muss ich mir auf die Finger klopfen, das Auge rausreißen, die Haare rausreißen, an die Ohren ziehen und tötet die Glieder. Wir sind Heilige Gottes und wir werden geheiligt. In diesem Spannungsfeld zu leben. Deshalb rede von Gott, von der Güte Gottes, von seiner Barmherzigkeit, aber erzähl nicht so viel von dir, was er getan hat. Deshalb hat Jesus immer wieder verboten, fast bei allen. Sag's niemand. Erzähl's niemand. Das geht niemand was an, was du erlebt hast. Erzähl, wenn du willst, von mir, von meiner Güte, von meinem Erbarmen, von meiner Größe, von meiner Allmacht. Aber von dir, du bist noch nicht durch. Du kannst nicht sagen, es ist vollbracht. Erst auf dem Sterbebett kannst du das sagen, womöglich. Es ist vollbracht. Jetzt gehe ich heim, Halleluja, zu meinem Heiland. Das Werk Gottes und dann ist noch unser Werk da. So, jetzt preise Gott, gib Gott die Ehre. Ich werde nie vergessen, dass mir so etwas Furchtbares passiert ist. Ich verteile fleißig Traktate auf der Straße und so schönes Traktat habe ich noch geschrieben, kennst du Jesus? Und dann verteile ich das Traktat und dann liest einer, ein Professor oder was weiß ich was, der war eine Hornbrille, muss also gebildeter Mensch gewesen sein. Und er liest und er sagt, Dankeschön, hab's durchgelesen, sagen Sie mal, kennst du Jesus? Ja, ja, ich bin Pastor, geistgetauft, predige schon so und so lang, habe so viele Zeichen und Wunder mit Gott erlebt. Zu Hause, im Bett, spricht der Heilige Geist zu mir. Johannes, was hast du dort erzählt? Kennst du mich wirklich? Jesus redet zu mir. Kennst du mich wirklich? Du redest von mir, aber kennst du mich wirklich? Weißt du, was mit mir passiert ist? Ich fing an zu fasten und zu beten, weil ich muss ehrlich eingestehen, mein Gott, ich kenne den Heiler noch viel zu wenig. Ich rede, ich habe schon die Bibel ein paar Mal durchgelesen, habe schon so viel mit Jesus erlebt, aber kennst du mich wirklich? Habe ich gemerkt, wie unvollkommen ich bin. Ich habe Bibelschule besucht, ich habe Theologie studiert, ich habe das studiert. Kennst du mich wirklich? Geschwister, lasst uns nicht den Mund zu voll nehmen. Ich kenne Jesus. Das ist gut, dass du das machst und tust manchmal, aber das ist auch nicht gerecht. Wir kennen ihn noch gar nicht. Weißt du, wir kennen Jesus, Gott und den Heiland erst, wenn wir durch sind. Der Hiob war gottesfürchtiger Mann, ein guter Mensch, ein gerechter Mensch. So einen guten Menschen gab es weit und breit nicht im ganzen Orient. Er war gottesfürchtig. Und was sagte er am Schluss seines Lebens? Herr, nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher hatte ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Als er das Leid durchlitten hat, nun hat mein Auge dich gesehen. Der dachte, ich bin fertig, vollkommen, heilig. Also, der Teufel kann mich nicht mehr anhaben. So ist das so. Und erst als er da durch ist, kann er sagen, und nun hat mein Auge dich gesehen. Und bisher war alles nur Quatsch. Nulala und tralala. Gar nichts Besonderes. Wir stehen in diesem Spannungsfeld Zeit und Ewigkeit. Geist und Leib. Kraft und Schwachheit. Plus und Minus. Da stehen wir drin. Ich will. Gott steht mir bei. Oder wie Paulus im Römer 7 schreibt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, tue ich. Ich weiß nicht, ob du dich da erwischt manchmal und ertappst. Dass du so ein Heuchler bist. Ja, Herr, ich mach. Wir tun den Blinker links raus und fahren rechts. Dann wundern wir uns, wenn es kracht. Wir leben im Spannungsfeld. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 9 und folgende Verse. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Wieder so ein Widerspruch. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Mit dem Heiligen Geist kannst du diese Widersprüche verkraften. Der Heilige Geist führt uns in diese Tiefe. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Dass du nicht nur von Hören und Sagen redest, sondern jetzt hast selber was dabei, hast durchlebt. Weißt du, ohne den Heiligen Geist, sage ich dir nur eines, wenn du ohne den Heiligen Geist denkst, du könntest reifen, du wirst verrückt. Brichst zusammen, scheiterst, kannst es nicht. Der Heilige Geist gleicht es alles aus. Er hilft unserer Schwachheit. Er macht es verständlich. Der Heilige Geist zeigt uns, wie das funktioniert, wie das geht. Er tröstet uns. Weißt du, manchmal, du möchtest, ich will, und dann kannst du es nicht. Hast Angst, hast Depression womöglich, bist niedergedrückt. Der Heilige Geist macht unsere sterblichen Leiber lebendig. Die andere Seite, die noch nicht so weit ist, zieht er hoch. Und das ist Erlösung. Wir sind noch nicht fertig, Brüder und Schwestern. Erlösung ist eine ständige Verwandlung. Und das beste Bild für mich von Verwandlung, Veränderung ist Raupe, die jetzt so ein Kohl frisst da oder sonst noch was. Und am Garten und in meinem Balkon, da sehe ich so viele Raupen. Ich wundere mich, wo die sich alle verkriechen. Die wollen bei mir überwintern anscheinend. So eine Raupe. Und die verpuppt sich zu einem Kokon. Und so ist der Christ. Ist wie eine Raupe, krabbelt, frisst Kraut. Aber aus dieser Raupe wird ein Schmetterling im Frühjahr, wenn es gereift ist. Aus diesem Kriecher wird ein Flieger. Aus dem Ungläubigen wird ein Gläubiger. Wenn du dich mal bekehrst, Petrus, versteht ihr das, was ich meine, wovon ich spreche? Wir sind noch nicht fertig. Wir glauben, wir sind bekehrt. Ich gehe mit dem Heiland. Ich mache Zeichen und Wunder. Ich teile das Brot aus draußen, die werden satt durch meine Hände. Petrus hat so viel Zeichen und Wunder erlebt. Und dann sagt der liebe Heiland, Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Gott will uns den Weg der Erlösung führen. Und zuerst einmal muss das Raupendasein beseitigt werden. Diese Knechtschaft, dieses Irdische in uns, dass wir zu der Erde so gebunden sind. Und ich bin ehrlich, ist ein langwieriger Prozess, diese Reife von Raupe zum Schmetterling. Und das kann nur die Macht Gottes tun. Das kann nur die Macht Gottes fertigbringen. Die Raupe muss ihr Raupendasein aufgeben und sich verwandeln lassen, Stück für Stück. Das sind Dinge, die werden notwendig plötzlich im Leben der Raupe. Und Erlösung ist etwas, was wir erleiden müssen. Nicht erleben, sondern erleiden. Es ist ein Prozess der Verwandlung. Ich erleide. Also Krautfressende schmeckt mir nicht mehr. Immer Kraut, Kraut, Kraut. Morgens, mittags, abends, nachmittags Kraut. Zur Vorspeise, Nachspeise Kraut. Ich erleide meine Vergänglichkeit, meinen Verfall, meine Menschlichkeit. Ich erleide so viel Ungerechtigkeiten. Geschwister, und das ist dieses Raupendasein. In der Welt gibt es so viel Ungerechtigkeit. Die Liebe erkaltet. Überall Kirchen, Gemeinden. Und jetzt müssen wir lernen, diese Ungerechtigkeiten zu verarbeiten. Diese, ich bin gerechtfertigt vor Gott. Ich kann vor Gott bestehen. Und ich weiß, auf mich wartet das Beste. Aber ich musste so viel Ungerechtigkeit um mich herum erleben. Ich erleide ständig die Brutalität, die Herzlosigkeit, die Unmenschlichkeit. Ich erleide ständig, was da alles so um mich herum passiert. Meine Hilflosigkeit. Und damit muss ich fertig werden. Bin Kind Gottes, ich bete für Kranke und ich sterbe. Ja. Wir erleiden Gleichgültigkeit, Kälte, Herzlosigkeit, Gefühlslosigkeit. Wir erleiden diese Dinge. Und damit muss ich zusammenleben und das alles verarbeiten. Ich erleide Gefahren, so wie die Raupe. Ständig sind da Vögel, die mich fressen wollen. Die schauen schon zu und gucken nach mir. Und denen läuft schon Saft im Schnabel zusammen. Immer gefressen werden, immer von allen gejagt werden, immer so hin und her geschubst zu werden, immer verachtet zu werden. Raupe, so eine blöde Raupe, so ein Kriecher. Immer bemitleidet zu werden. Ach, die arme Raupe, bedauert. Ständig beleidigt zu werden von anderen. Die elende Raupe. Immer so negativ beurteilt und verurteilt zu werden. Das ist Christsein, Leute. Nicht, wo die Welt da roten Teppich ausrollt und sagt, Halleluja, jetzt kommt ein Heiliger. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. In England, ein Missionar kommt vom Missionsfeld, hat kräftig gewirkt und gearbeitet, ein guter Missionar, aber seine Gesundheit war nicht mehr so. Er musste nach Hause zur Erholung, kommt nach Hause und dann bläst und Blaskapelle steht und roter Teppich wird ausgerollt. Da denkt er, oh Halleluja, für mich haben sie das alles gemacht. Von wegen, da kommt ein anderer, da kommt ein großer Beamter, der geht an den roten Teppich, der rote Teppich wird eingerollt und der Bruder steht da mit Koffer in der Hand. Da ist nicht einmal jemand, der ihn abholt überhaupt. wie er, und weiß nicht mehr weiter. Und er ist so traurig in seinem Herzen. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen: Mein Sohn, du bist noch nicht daheim. Du bist noch nicht fertig. Deine Arbeit ist noch nicht getan. Du bist noch nicht zu Hause. Tränen liefen in ihm, aber Gott hat ihn getröstet. Für die anderen kommt die Kapelle und der rote Teppich, aber für den Diener Gottes, da holt niemand, nicht mal ein Esel ist da. So, wir erleiden, das ist unser Raupendasein, wir erleiden Lieblosigkeiten als Kind Gottes. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich erleide Verluste, Schwachheiten, Niederlagen, Leerlauf, Spannungen. Ich erleide dann meine eigene Verderbtheit. Sagst du, wie bitte? Ich dachte, wir sind Heilige, wir haben keine Sünde. Aber dann die blöden Gedanken, die so durch den Kopf schießen. Oder Dinge, was wir plötzlich merken, du, das ist auch noch nicht ganz koscher bei dir. Plötzlich irgendwie, ich muss wieder krabbeln, auf meine Knie gehen, Gott suchen, mir alles gefallen lassen. Ich, elende Raupe, würde ich schreiben, statt ich, elender Mensch. Ich, elende Raupe, wer wird mich erlösen von dem Fluch des Leibes, des Kriechens? Erst wenn die Raupe zum Schmetterling geworden ist, führt sie ein anderes Dasein. Dann kann sie flattern und fliegen. Gott, die Natur, und das ist, was aus der Raupe zum Schmetterling macht. Du kannst es dich noch so viel anstrengen, so viel du willst, schaffst es nicht. Der Heilige Geist ist es. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, dass aus dieser elenden Raupe ein Schmetterling wird. Der Heilige Geist macht es. Wir sind alle noch Kriecher. Puh, Gott segne uns. Wir krabbeln alle. Wir müssen alle noch uns irgendwo verpuppen, da ziehen wir uns zurück. Ach, ich möchte nichts mehr von dieser Welt wissen, weißt du. Die Leute sind so gehässig und so gemein. So schlimm. Und du willst nichts mehr wissen, da verpuppst du dich und ziehst dich zurück. Und genau das ist, was der liebe Heiland manchmal will. Dass du dich auf dich konzentrierst und auf den Herrn. Und sagst, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur bei dir. Wir warten auf einen neuen Himmel und neue Erde, auf das neue Jerusalem. Wir warten auf die Wiederherstellung des Volkes Gottes. Von uns aus schaffen wir das nicht, ihr Lieben. Liebe Raupe, du bist noch nicht fertig. Jetzt kommt dieser Kokon und jetzt sitzt du da irgendwo festgemacht. Liebe Raupe, du bist in einem Zwischenzustand jetzt in diesem Moment. Mit dir kann nur Gott was anfangen. Du kannst mit dir selbst nicht mehr anfangen. Und genau das ist die Zeit, der Augenblick, wo wir wieder einen Ruck nach vorne machen, einen Schub bekommen, wieder weiter, wo Gott an uns arbeitet und wo wir plötzlich ein neues Wesen werden, neue Art, neue Schöpfung. Schmetterling aus dieser Raupe. Wenn du der Raupe erzählen würdest, liebe Raupe, eines Tages wirst du flattern, wirst von Blume zu Blume fliegen, oh, wirst in die Höhe gehen, dann sagst du, spinnst. Erzähl deinen Kindern und der Oma, aber nicht uns, das ist Schmetterlingslatein, aber das ist nichts für uns. Nur der Heilige Geist macht aus uns ein völlig anderes Wesen, ein Schmetterling aus dieser elenden Raupe. Nur durch den Heiligen Geist kommen wir aus unserem Gefängnis heraus, aus unseren Begrenzungen und Beschwernissen. Erst durch den Heiligen Geist werden wir völlig anders, völlig neu. Ja, wir werden plötzlich neue Schöpfung, neue Kreatur werden. Wir werden uns selbst nicht mehr wiedererkennen. Zwar, das sind noch ein paar so Teile von der Raupe noch in einem Schmetterling drin. Okay. Aber ich bin eine neue Schöpfung. Und wenn das passiert, durch die Liebe, die Gnade Gottes, dann bist du gemacht. Aber wir sind noch nicht so weit. Bisher habe ich nur geglaubt, bisher habe ich nur gehofft, bisher habe ich nur vermutet. Aber jetzt wird es Realität und Wirklichkeit. Das ist etwas völlig noch nie da gewesen ist, wirst du durch die Gnade Gottes. Egal, was du vorher gelitten hast, was du vorher erlebt hast, was du vorher durchgemacht hast, wie viel Kraut du gefressen hast, spielt keine Rolle. Jetzt, du bist erlöst von dem Übel, dieses Krabbeln ständig. Ständig kriechen, ständig den Gefahren ausgesetzt zu sein, ständig der Spannung. Du siehst über deine Köpfe, da fliegen die Schmetterlinge. Also ich wäre auch gerne so ein Vogel. Ehrlich. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch nicht alles hinter uns gelassen. Wir haben noch nicht allem abgesagt. Wir haben uns noch nicht von allem gelöst. Sei doch ehrlich. Kennst du Jesus? könnte jetzt diese Frage in den Raum stellen und auf jede Frage eine Antwort erwarten oder ein Kreuzchen. Bist du schon von allem gelöst? Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Jetzt kommt die Frage, habe ich das wirklich allem abgesagt? Und dann heißt es, wie ist mit deinem Geld, mit deiner Scheckkarte, wie ist mit deinem Deutschtum oder wie ist es mit dem und wie ist mit dem? Was heißt es? Erlöse uns von dem Übel. Wir beten ja so oft im Vater unser. Erlöse uns von den Sorgen, vom Leid, von diesem Übel. Erlöse uns. Bist du schon wirklich von allem erlöst, dass du sagst, mir macht das alles nichts aus. Komm, das ist vollkommen egal, was da passiert. Ich kann alles so mitnehmen. Bin schon abgebrüht. Und du glaubst, du wärst abgebrüht und du bist doch nicht abgebrüht. Erlöse uns von den Prüfungen im Sklavenleben, den Nachteilen, Pech und Ungemach. Erlöse uns, Herr, von dem Übel, von dem Bösen, von den Beschwernissen, von den Hässlichkeiten. Und dann merkst du manchmal, hast du schon mal einen Nagel eingeklopft oder reingeschlagen und dann statt auf den Nagel zu schlagen, auf den Finger geschlagen? Und hast du dann Halleluja gesagt, Lob und Dank, oh, das hat so gut getan. Da hast du geschimpft und geflucht und gesagt, hör doch auf, ich Elender, Blinder, sehe ich da nicht den Nagel? Aber du hast deinen Finger erwischt, du hast Schmerz erlebt, erlösen von den Nöten, Beeinträchtigungen, von den ganzen Missgeschicken, was in meinem Leben passiert. Erlöse uns von meinem Raupendasein, immer krabbeln, immer zum Gottesdienst gehen, immer beten, immer vor Gottes studieren, immer nur Kraut und Kraut und Kraut. Erlöse uns von der ganzen Verdrießlichkeit. Mir steht's bis hier, mir reicht's. Hast du noch nicht sowas gedacht? Du hast gesagt, das nicht, weil du so fromm bist, aber gedacht hast du schon oft. Mir reicht's. Mir reicht's. Von der ganzen Gebrechlichkeit, von den ganzen Fehlschlägen. Mir reicht's. Erlöse mich, oh Gott. Weißt du, wir sind in einem Erlösungsprozess. Du bist erst reif, wenn kein dummer Gedanke mehr in deinem Kopf schießt, egal was da passiert. Aber so weit sind wir noch nicht. Und Leute, die glauben, dass sie Perfektionisten sind, dann erlaubt der liebe Gott in unserem Leben einige Sachen. Paulus war so einer, der den Römerbrief geschrieben hat. Oder Watschmani war auch so einer, der so ein Perfektionist. Kein dummer Gedanke darf mehr in meinem Kopf stehen. Und ich bin so weit, dass also ich nichts Böses mehr denke. Wie der reiche Jüngling. Denk an diese Geschichte. Der reiche Jüngling kommt, Herr, ich halte die Gebote von Jugend an. Ich bin ein anständiger Kerl. Aber im Himmel kommen keine anständigen Menschen, sondern Menschen, die alles losgelassen haben. Und dann sagt der Herr, halte die Gebote. Ja, das mache ich schon von Jugend an. Und dann sieht er dann seinen Ring und sein Armband und allem drum und dran, dass er sehr reich und wohlhabend ist. Sieht natürlich nicht so aus, aber sah, dass er ein reicher Mann war. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann wirst du ein vollkommener Mensch werden. Und dann komm und folge mir nach. Und er ging traurig davon. Er wusste, mein Herz hängt noch daran. Weißt du, wir können fromm sein mit dem Mund, aber wo hängt unser Herz? Lass uns ehrlich sein. Erlöse uns vom Irdischen, vom Menschlichen, von meiner Ehre. Mich haben sie verletzt, mich haben sie gekränkt, mich haben sie misshandelt, mich haben sie abgewiesen. Mich. Das ist die Religion des modernen Menschen. Erlöse uns von den ganzen Flüchen, von der Macht der Welt. Weißt du, du bist erst richtig erlöst. Und ich sag dir, wann du erlöst bist, wenn du gestorben bist. Aber du kannst es vielleicht auch jetzt schon ein bisschen näher rankommen an diese Erlösung, wenn du dich nicht mehr aufregst, wenn du nicht mehr hochgehst und so weiter, dich nichts mehr auf die Palme bringt, wenn du gestorben bist, wenn man dich lobt, dass es dir nichts ausmacht und wenn man dich verflucht, dass es auch dir nichts ausmacht. Das ist ein Zeichen, wenn wir gestorben sind, dass uns nichts mehr ausmacht. Christen sind verwandelte Menschen. Sie sind nicht wie die anderen, wie der Durchschnitt, wie die Masse. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient, der Gott kennt und Gott nicht kennt. Wenn ich so die Christenheit angucke, geh mal durch die Gemeinden, schau dir mal die Christen an. Du wirst geschockt sein, wie egoistisch die Menschen sind. Da ist kein Unterschied zwischen Welt und dem Reich Gottes. Vielfach nicht. Weißt du, man ist Pharisäer vielleicht noch und so weiter, aber man ist noch nicht so erlöst, dass es uns nichts ausmacht. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, ob was los ist oder nichts los ist. Das ist auch hier eine Sache. Weißt du, viele Christen, die brauchen Action, damit sie so hochkommen, damit sie glücklich sind. Aber kannst du auch, wenn kein Wind ist, kein Wunder passiert, kein Feuer vom Himmel fällt, trotzdem weiter Gott dienen und Gott treu halten. Geh und verbirg dich am Bach. Das ist, was Gott den Elia lehrte. Und jetzt ist er 18 Monate am Bach. Oh Herr, das war wunderbar, eine gute, tolle Zeit. Raben haben mich versorgt. Und dann sagt er, Herr, und jetzt, lieber Bruder, jetzt gehst du zu der Witwe. Auch nochmals 18 Monate. Und lässt dich dort versorgen. Du siehst also, der muss über 3 Jahre lang unterwegs sein und zu lernen, bevor er dann auftritt und sagt, ich bin der große Mann Gottes. Der war nicht mehr groß, der ist schon so klein geworden. Vom Bach her, von der Witwe her und von allem anderen. Es ist ein Unterschied zwischen dem, an dem Gott arbeitet und an dem Gott nicht arbeitet. Den Gott formt und prägt. Der Mensch, der mit Gott wandelt, lebt irgendwann früher oder später auf einer ganz anderen Ebene. Er ist erlöst, er ist Jesus begegnet, auf der einen Seite erfüllt vom Heiligen Geist. Er ist ein Geistlicher geworden, er ist nicht ein Theoretiker, sondern er ist ein Mensch, der einfach weiß, wie sich Jesus benimmt, wie Jesus lebt, was Jesus ausmacht. Er merkt plötzlich, mein Gott, ich bin noch so weit vom Ziel entfernt. Wann kommen wir dahin, dass wir die Wunder Gottes schauen? Diesen Widerspruch verarbeiten, erkennen. Wie heißt es in der Bibel? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du gibst an, ich sehe, ich erkenne, ich verstehe alles und bist blind. Ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst. Paulus sagt, wir haben noch nicht den Lauf vollendet. Wir laufen immer noch, wir halten immer noch am Glauben fest. Wir müssen uns immer noch bewähren. Haben wir uns schon überall auf allen Gebieten bewährt? Wie ist es mit dem Essen? Wie ist es mit dem Trinken? Und die schlimmste Bewährung oder die schwierigste Bewährung ist die Zunge. Die Zunge in Zaum zu halten. Weißt du, du siehst nur ein kleines Stück von der Zunge, aber die ist sehr lang, denn die geht bis zum Herzen. Und sind wir an der Zunge schon beschnitten vom Heiligen Geist? Dass wir schweigen können oder reden, wenn wir sollen, dass wir das richtige Wort im richtigen Moment finden. Wir haben das verheißene Land zwar erreicht, aber noch nicht eingenommen. Und wie heißt es dann einmal über die Israeliten, da ist noch viel Land einzunehmen. Und Gott hat so viel gegeben, aber die Israeliten, die haben gesagt, es reicht, was wir haben. Viele Christen sind so glücklich und happy. Ja, es reicht, was ich habe. Ich habe eine Gemeinde, bin Kind Gottes, bin getauft. Zahl den Zehnten und. Das reicht doch. Nein, Gott will uns mehr geben, meine Lieben. Gott will uns mehr geben. Mit allem, was der Mensch tut und schafft und so weiter, er muss über sich selbst hinauswachsen. Und das ist, was Gott will. Über sein Christsein sogar hinauswachsen. Ihm gleichgestaltet werden, so wie der Herr Jesus war. Den Alten früher ging es immer ums Überleben mit ihrer Höhle und dann mit der Keule und Verteidigung, Zusammenhalt und so weiter. Heutzutage geht es, wenn ich die Christen angucke, denen geht es nur um ein bequemes Leben. Alles zu empfangen, gesegnet werden, stark zu werden im Geist. Weißt du, der Herr möchte uns lehren, das neue Leben. Nicht nur bequemes Leben, sondern Kampf ist das neue Leben. Viele Menschen wissen nicht, was diese neue Natur bedeutet. Da muss ich mich durchsetzen. Jetzt bin ich hier und jetzt muss ich sehen, dass ich meine Existenz behaupte, dass ich meine Gotteskindschaft beweise. Wir sind hier zur Vorbereitung für den Himmel. Hier sind wir in der Schule. Und hier lernen wir nicht für den Herrn Jesus. Hier lernen wir auch nicht für den Pastor. Hier lernen wir auch nicht für die Gemeinde. Hier lernen wir für uns selbst, für die Ewigkeit. Hier sind wir in der Vorbereitungsphase auf das Jenseits für das Leben mit Gott eines Tages. Unser Erdendasein ist dieses Raupendasein. Wir sind zwischendurch hier. Das Schönste kommt noch. Das Beste kommt noch. Der Mensch ist nicht beliebt formbar. Weißt du, wir sind hier und es nur der Heilige Geist kann uns formen und prägen und wir müssen es erlauben. Und der Heilige Geist tut nur so viel, wie viel wir ihm erlauben. Ja, er vergewaltigt uns nicht. Gott missbraucht uns nicht. Aber er bittet uns, lass dich mitgestalten und umgestalten, wirke mit mir zusammen. Mit der Geburt und dem Leben und dem Tod gibt Gott uns eine zweite Chance, jetzt dazwischen hier zu gestalten, in diesem Zwischenzustand. Du bist hier in diesem Zwischenzustand von deiner Geburt bis zu deinem Sterbetag. Das spielt sich dein Leben ab. Und hier gestaltest du, hier bereitest du dich vor auf die Ewigkeit. Hier werden Entscheidungen getroffen. Entweder versagst du oder du schaffst es. Und die Entscheidung ist, ich bleibe meinem Gott treu. Das ist die zweite Chance. Ich gehe zu Gott zurück. Ich lasse mich nicht verwirren und verunsichern durch diese Umstände. Ich sehe, was da war und was da ist oder sein wird und dann, was da um mich herum passiert. Ich lasse mich nicht von diesen Spannungen einvernehmen. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Nicht, dass ich erreicht habe, sagt Paulus, ich jage nach. Darum warten wir auf die Auferstehung der Toten. Und jetzt muss ich hier sterben. Mein Gott, ich will das nicht, das passt mir nicht, das ist unbequem. Diese Erde so dunkel, so nass, die Mäuse, die Ameisen und alles, das ganze Geschmeiß ist da. Aber das Weizenkorn muss in die Erde fallen und muss aufgehen. In dieser Welt sind wir tot für Gott und dann stehen wir wieder auf. Wir führen ein Auferstehungsleben. Und Geschwister, so wie wir gelebt haben, so stehen wir auch auf. So stehen wir auch auf, wie wir gelebt haben. Tod und Auferstehung hängen so eng zusammen. Wir sind noch nicht fertig. Deshalb, du sollst alles dran setzen, dass wenn du eines Tages auferstehst, dass du genau dort weitermachst, wie du hier auf dieser Erde gewirkt und gelebt hast. Jesus sprach immer vom Reich Gottes, nicht vom Himmel, vom Reich Gottes. Und er sagte, dass es nicht von dieser Welt, Johannes 18, 36, das Reich Gottes ist äußerlich klein, aber es wächst und wird zu einem großen Baum, das Reich Gottes, dass sogar die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen können. Und hier müssen wir lernen, mit unserem Ego klarzukommen. Je weniger von deinem Ego da ist, desto größer ist Jesus in deinem Leben. Und es ist das geistige Reich, das innere Reich, das hier beginnt. Und jetzt, Gott wartet auf die Frucht. Es reicht nicht aus, oh, ich habe so schöne grüne Blätter. Es gibt ein schönes Lied, was wir manchmal früher gesungen haben, ach Blätter nur. Christen haben so viele Blätter, aber du sollst dich nicht unter Bäume aufhalten, die keine Frucht bringen. Nur Blätter haben, nur Blätter. Es reicht auch nicht aus, dass nur du Blüten hast. Weißt du, was der Herr Jesus möchte? Frucht. Nicht nur Fruchtansätze, sondern reife Frucht. Nun hat mein Auge dich gesehen und nicht mehr von Hören und Sagen. Jetzt habe ich alles durchlebt. Ich bin aus diesem Weizenkorn, bin ersprossen und damit bin ich gewachsen und etwas gewesen. Es ist das Innere, was offenbar wird. In den Gleichnissen Jesu wird erklärt und er selbst erklärt, es fängt alles ganz klein an. Markus 4 zum Beispiel, Vers 30, kannst du angucken. Es wird immer größer, es fängt immer klein an. Wie groß ist das Reich Gottes in dir heute Abend oder gerade im Augenblick? Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind auf dem Weg. Halleluja. Wir haben den Tod noch nicht hinter uns gebracht. Denn er ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Und es ist gut, dass wir sterben dürfen können. Und dass Gott es verwehrt hat, den Menschen vom Baum des Lebens zu essen. Stell mal vor, der hätte vom Baum des Lebens gegessen damals, Adam und Eva. Dann hätte keine Vergebung, keine Erlösung stattfinden können. Wir wären für ewig verdammt, in der Gottesferne zu leben. Und das ist Gnade, dass Gott verboten hatte oder den Menschen aus dem Paradies getrieben hat und gesagt, so draußen fängt euer Leben an, draußen im Alltag. Und jetzt können wir erlöst werden. Wenn die von dem Baum gegessen hätten, die wären für ewig verdammt gewesen. Ewiges Leben ist für dich durch die Erlösung Jesu Christi zugänglich jetzt. Aber jetzt Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen. Wieder so ein Fall. Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes. Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, Petrus, ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bitte sagt es niemand. Er hat es gesagt, sagt es niemand. Ich bin Christus, sagt niemand diese Offenbarung, dass du, was du gerade erlebt hast. Deshalb das große Problem bei Petrus ist, ich frage mich, die Verleugnung des Petrus, wo er seinen Herrn verleugnet hat. Petrus, ich weiß nicht, ob er da groß gesündigt hat, denn er hat einen anderen Jesus gekannt, den verherrlichten Jesus. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt dieser verwundete, zerschlagene, zerschundene Menschensohn, den Menschen kenne ich gar nicht so. Was ist das für ein Mensch? Ich kenne Jesus ganz anders. Kraftvoll, stark und mächtig. Jetzt verleugnet er sozusagen das Menschsein Jesu. Aber wir dürfen unser Menschsein nicht verleugnen. Ich muss dazu stehen, ich bin ein Mensch und ich bleibe ein Mensch. Solange ich lebe, bin ich ein Mensch und gehe den Weg des Menschen, bis ich eines Tages bei Jesus bin. Und dann werde ich erhöht, dann werde ich begnadigt. Weißt du, ich habe die Gnade, ich bin erlöst, ich bin wiedergeboren. Aber dann spricht die Bibel doch von einer großen Wiedergeburt, wo alle eines Tages wiederkommen werden. Das Weizenkorn fällt in die Erde, es wird verweslich gesät und es steht unverweslich auf. Wir sind noch nicht fertig, noch lange nicht vollendet, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ich versuche das zu wiederholen, damit es uns in Fleisch und Blut übergeht. Wir sind noch nicht am Ziel. Es wäre schön, wenn das so wäre, aber wir sind nicht. Wir sind gewaschen vom Blut Jesu Christi, wir sind rein. Bei uns müssen nur noch die Füße immer wieder mal gewaschen werden, weil wir mit der Welt in Berührung kommen. Sonst sind wir gewaschen. Die Taufe, das Wasser hat uns gereinigt. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir sind in einem ständigen, permanenten Sterbeprozess drin. Und das ist unser Dauerzustand. Täglich muss ich sterben. Täglich. Nicht nur ab und zu mal. Der nehme sein Kreuz täglich und folge mir nach. Wir müssen täglich gekreuzigt werden. Und durch das Kreuz reifen wir auch. Damit wir nicht das bleiben, was wir sind, sondern dass wir verändert werden. Durch Leiden werden wir verändert. Ob du es glaubst oder nicht, mir ist egal. Wir sind hier in dieser Welt, um verändert zu werden. Durch das, was du erleidest. Weißt du, durch deine Erfolge wirst du nicht verändert, aber durch deine Misserfolge wirst du verändert. Durch deine Bedrückung wirst du verändert. Vergiss die ganzen Tagesereignisse, die ganzen Weltnachrichten und so weiter. Weißt du, die große Veränderung steht vor der Tür. Der Herr kommt. Und das tröstet mich. Heute hat jemand geschrieben, von einer der letzten Predigten irgendwo, und was ist, wenn wir sterben, ich bin noch nicht vollendet und ich bin noch nicht fertig, wenn ich sterbe. Was ist es, wenn ich noch nicht also so bin, dass der Heiland mich annehmen kann? Und ich muss euch ehrlich sagen, wer ist vollendet bis am Schluss seines Lebens? Aber meine Bibel sagt so schön, und dieser Person konnte ich das auch weiter sagen, weißt du, er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. In dem Moment, wo du hier die Augen zuklappst, in dem Augenblick wird der Herr all das noch hinzutun, was noch fehlt. Aber jetzt bist du noch verantwortlich. Wenn du tot bist, ist der Herr verantwortlich für dich. Aber jetzt bist du verantwortlich für dein Leben. Wenn du tot bist, gehörst du dem Herrn und dann ist er zuständig, dass das passiert. Darum ist der Tod unausweichlich, kann niemand verhindern und aufhalten. Auch Jesus Christus musste aus Weizenkorn in die Erde fallen und sterben und am dritten Tage auferstehen. Deshalb sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und der Herr Jesus hat zum Schächer gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein, reg dich nicht so auf. Lass doch. Bei dem wurden die Knochen gebrochen. Schlimmer als beim Heiland. Denk drüber nach, du bist noch nicht fertig. Wir leben nicht für das Materielle in dieser Welt. Ich denke noch an die Geschichte vom reichen Kornbauer. Dieser reiche Kornbauer, der hat gehamstert und gebaut und gewirtschaftet, war ein guter Mann, erfolgreicher Mensch. Und dann irgendwo sagt er, liebe Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Und dann erzählt Jesus in diesem Gleichnis und sagt, und wem wird das gehören, wenn heute Nacht seine Seele gefordert wird? Was wird es sein, was du vorbereitet hast, was du eingesammelt hast? Wer bekommt es? Wer erbt es? Lass uns drüber nachdenken, mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt. Alles ist schön und gut und wunderbar und herrlich, alles heilsnotwendig, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wenn so ein Baby geboren wird, da fängt erst das Leben an. Da müssen Windeln eingekauft werden, da muss Babynahrung gesorgt werden. Hier beginnt unsere Heiligung, hier beginnt unsere Beteiligung an Gott, immer mehr Gott in meinem Leben zu beteiligen. Herr, mach du das. Herr, gib mir das und versorg da. Mehr und mehr aufgehen in Gott. Mehr und mehr wandeln im Geist. Hier beginnt das. Im Geist wandeln. Weißt du, das heißt, jetzt einfach Gott vertrauen. Aus dem Inneren heraus leben, auf die innere Stimme hören. Hier beginnt unsere Verwandlung. Mehr und mehr. Herr, ich schaue nur nach oben, hier wegsehen und dort aufsehen. Hier mehr und mehr auf den Herrn hören, nicht nur auf das Sichtbare schauen. Gestorben sein bedeutet, schau nicht mehr auf das Sichtbare. Ich schaue auf das Unsichtbare, auf das Ewige, auf das Unvergängliche. Hier fangen wir das übernatürliche Leben an. Weißt du, was das bedeutet, übernatürlich? Im Glauben zu gehen, nicht zu wissen, ist die Brücke stark, trägt sie mich? Und doch, ich gehe im Glauben, ich weiß, der, der die Brücke gemacht hat, die muss stabil sein. Der Herr ist die Brücke. Der Herr ist der Weg. Du siehst jetzt nur die Umrisse am Horizont, aber du kannst dir vorstellen, das alles erwartet mich. Neues Jerusalem, neue Erde, neuer Himmel, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da freust du dich jetzt schon. Und das ist die Freude am Herrn. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Aber weißt du, heutzutage, wir wollen gar nicht in den Himmel. Frag doch die Leute. Im Mittelalter, die ganzen Lieder, die gehen über um den Tod. Die ganzen Lieder, also christlichen Lieder und so weiter, auch sogar weltliche Lieder, die besingen den Tod. Komm, süßer Tod. Hier, wir wollen nicht sterben. Wir wollen noch so viel erleben. Wir wollen noch so viel mitmachen. Und also, ich kann noch nicht alles loslassen. Was passiert dann? Ich weiß, wie schwer das ist. Alles loslassen. Nichts mehr, nirgendwo mal sein Herz dran zu hängen. Es ist keine Sünde, was zu haben. Aber das Problem ist, wo unser Herz hängt. Da, wo unser Herz ist oder wo unser Schatz ist, da sind wir selber auch dabei. Vieles können wir nicht verstehen. Und wir haben so viele Fragen. Und wisst ihr, der Glaube ist, dass der Moment, wo ich keine Fragen mehr stelle, warum, wieso und weshalb, nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Denk an die Offenbarung des Johannes. Da kriegen wir einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Nacht. Ein herrliches Leben. Und das ist, was mich erwartet. Aber wir haben Angst. Ich werde nie vergessen, wir haben in Frankfurt-Oder missioniert auf der Straße und dann kam meine Schwester, die erst frisch gläubig war und noch gar nicht lange gläubig war. Da sagt sie, Pastor Matthäus, was habe ich falsch gemacht? Ich habe jemand einen Zettel auf der Straße gegeben, möchtest du nicht zu Gott kommen? Die schrie plötzlich an, nein, ich will nicht zu Gott. Ich will noch nicht sterben. Die hat gedacht, wenn man stirbt, dann kommt man zu Gott. Und sie hat, was habe ich falsch gemacht? Und er hat gesagt, hauen Sie ab. Ich will noch nicht zu Gott. In aller Liebe. Wer will schon zu Gott? Lass uns darüber nachdenken. Vielleicht war diese verrückte Frau oder diese Spötterin oder diese verängstigte Frau ganz normal. Vielleicht denken wir genauso, ich möchte auch noch nicht zu Gott. Vielleicht ist es bei uns auch so. Da haben wir noch so viel, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Ach, was weiß ich, was wir noch da haben. Unser Beruf, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann erst erwachst du zum neuen Leben. Wenn du das alles begriffen hast, dann brauchst du keine großen Abenteuergeschichten. Sagt nicht, erzählt nicht zu viel. Da hat Jesus gesagt, dass ich der Messias bin, dass ihr was gelernt habt oder was begriffen habt. Da brauchst du keine großartigen Dinge. Du brauchst nur eine klare Beziehung zum Herrn. Eine gute Verbindung zu ihm. Und in jedem Korn steckt die gleiche Kraft. Das gleiche Leben. Das Korn fällt in die Erde und dann geht es auf. In jedem Gläubigen ist das die Herrlichkeit Gottes drin enthalten. Der muss nur sich hingeben. Sich Gott zur Verfügung stellen, sagen, hier bin ich, Herr. Ein Geheimnis möchte ich weitergeben. Je ohnmächtiger wir sind, desto schneller gehen wir auf das Ziel zu. Je ohnmächtiger wir sind, desto besser gedeihen wir. Je ohnmächtiger wir sind, desto schneller entwickeln wir uns. Paradox, verrückt. Je ohnmächtiger wir sind, desto mehr erreichen wir und werden von der Herrlichkeit Gottes überschüttet. Und Gott erlaubt, dass du plötzlich denkst, ich bin ganz allein übrig geblieben. Oh, lieber Gott, ich bin der einzige Gläubige noch in meiner Familie, in meiner Sippe, in meiner Stadt, in meinem Kiez. Und dann sagt der liebe Heiland, denk an Elia. Elia, der denkt auch so, dieser fromme Mann. Ich bin allein übrig geblieben. Und dann sagt der Herr, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. 7000, das ist tausendfach. 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Gott hält überall im Versteck die Erlösten. Die Erlösten wirst du nicht so sehen auf der Straße, auf der Konferenz, in der Gemeinde. Die Erlösten sind erlöst oder sie sind nicht erlöst. Die machen kein Spektakel. Ich bin erlöst. Großes Schild. Ich glaube an Jesus. Ja, okay. Aber der Herr sagt, red nicht so viel davon. Tu es wenigstens. Wenn es darauf ankommt, läuft es davon. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind immer noch in der Bearbeitung. Wir sind noch ein Rohling. Wir sind noch nicht das, was die Gnade wollte von unserem Leben. Und Gnade ist der Schlüssel, was uns hilft, fertig zu werden. Die Gnade ist ein Geheimnis unseres Sieges, unseres Erfolges, unserer Errettung. Gnade, alles, was wir sind, aus Gnaden. Aber wir möchten was tun, missionieren, evangelisieren, beten, predigen, Bücher schreiben, was weiß ich alles, was wir alles möchten. Und was sagt der liebe Gott zum Paulus? Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade ist stark genug. In der Schwachheit. Meine Gnade offenbart sich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du wirst aus Gnaden geheilt, befreit, gesegnet, aus Gnade. Alles, was passiert, ist Gnade. Und jetzt muss Paulus in alten Tagen noch lernen, endlich mal aus Gnaden zu leben. Nicht mehr wie ein Pharisäer. Ich kann's. Ich mach's. Ich schaff's. Ich vermag alles. Ja, Großmaul. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und da kommt, das ist der Rest seines Lebens. Da kann er, ja, durch die Gnade, ich vermag alles. Weißt du, dann ist vollkommen egal, wie die Anfänge waren, wie die Situation aussah. Bin gottesfürchtig, wie der Hiob. Oh, kein weit und breit, sogar der liebe Gott sagt, weit und breit gibt es keinen solchen frommen Menschen wie den Hiob. Aber der hat nichts erlebt gehabt. Der musste zuerst mal durch die Hölle gehen und erst nachdem er die Hölle passiert hatte, dann kann er sagen, mein Gott, jetzt kenne ich anders, dich anders, hab dich anders erlebt. Er war noch nicht fertig. Er dachte, er ist fertig. Raupe, pass auf, langsam. Langsam. Wie schleppend die Sache auch geht. Weißt du, es ist vollkommen egal, wie langsam das jetzt, wie langsam du krabbelst. Gott benutzt oft Belangloses, um uns zu heiligen. Einfach so cool. Kohlsuppe. Belangloses, Allgemeines, Alltägliches, Nebensächliches. Mit diesen Dingen vollendet er uns. Glaub doch nicht, dass Gott große Dinge dir schicken wird. Mit den Kleinigkeiten. Und diese letzten Tage, Sonntag und letzte Woche, Samstag und Freitag, habe ich darüber gepredigt. Die Kleinigkeiten sind es, wie Gott an uns arbeitet. Die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten machen uns auch fertig. Puh. Wenn du einen Stein im Schuh hast und dann auf langen Marsch bist, du, dann humpelst du am Schluss. So ein kleines Steinchen. Eine Mücke kann einen Löwen zum Heulen bringen. Die Kleinigkeiten sind es. Und die Kleinigkeiten sind es, die uns zu Gott bringen, uns Gott besser kennenlernen lassen, uns vollenden. Die Kleinigkeiten, so Feinheiten, das ist die Politur. Alles, was uns fertig macht, dient unserer Vollendung. Alles, was uns fertig macht, habe ich klar gesagt, ist es Deutsch? Alles, was uns fertig macht, dient zu unserer Heiligung. Das hebt uns in ein neues Leben, in eine neue Dimension. Alles, was uns fertig macht. Ich habe neulich, mein Schwiegersohn hat Bienen und da hat einen Bienenschwarm geschwärmt irgendwo. Und er hat mir erzählt, eine normale Arbeitsbiene wird zu einer Königin. Warum? Weil die anders gefüttert wird. Eine ganz stinknormale Arbeitsbiene wird eine Königin. Das heißt also, jede einzelne Biene kann eine Königin werden, wenn sie richtig gefüttert wird. Das ist die Gnade. Das ist die Gnade Gottes. Weißt du, Gott nimmt das Kleine, das Nichts, den kleinen Hirtenjungen David, das Waisenkind Esther und macht zu einer Königin. Weißt du, Gnade ist es, Gottes, dass Gott uns extra anfertigt. Wir sind noch nicht vollkommen. Du bist ein Waisenkind, du bist ein armer Junge und ein armes Mädel, aber gerade dich nimmt Gott und macht zum König, wie ein David oder andere. Lass dich von der Gnade Gottes überraschen. Die größte Überraschung ist die Gnade Gottes, wenn die mal dich so packt. Maria, die Jungfrau, voller Gnaden, so beten die Katholiken. Du wurde von der Gnade überrascht. Maria, und das, was aus dir geboren wird, das ist ein Heiliger. Und das ist Gott, wenn Gott uns überrascht, der Heilige Geist über uns kommt, weißt du, was aus uns rauskommt? Jesus. Wie bei der Maria. Jesus wird geboren. Gott will uns mit Jesus überraschen. Und das sprengt alle Regeln, alle Normen. Wenn Gott an uns arbeitet, beginnt eine ganz neue Geschichte mit unserem Leben. Gott arbeitet an uns, gerade wenn du kein Recht bekommst. Dann sagt der Herr, lass es. Ich mache es wohl. Ich mache es richtig. Ich bringe die Dinge in Ordnung. Menschen, die nichts sind, irgendwo in den Fernen liefen, sagt der Herr, komm mal her, setz dich hier zu meiner Rechten. Menschen, die nichts können, der Erbauer der Stiftshütte, der war nur ein Hilfsarbeiter, hat nur Ziegel produziert bislang. Ein ganz einfacher Mann. Und dann begnadigt Gott, dass er mit Gold arbeiten kann, mit Webereien und was weiß ich, dass er so eine Stätte machen kann, dass sogar der liebe Gott unter diesem Zelt wohnen wollte. Stell mal vor, was Gott so aus Menschen machen kann. Er realisiert, verwirklicht den Menschen, der sich Gott hingibt. Einfach sagt, ich bin ein Taugenichts. Herr, ich habe nichts geschafft, ich habe nichts gelernt. Und gerade macht er dann zunichte die ganzen Klugen und Weisen dieser Welt. Er macht dann das Beste aus deinem Leben, wenn man sich Gott zur Verfügung stellt. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Gott bedient sich Menschen, die versagt haben, Menschen, die verloren sind, die fliehen mussten, so womöglich, die Mörder geworden sind. Denk an Moses. Ich darf dich trösten. Er macht auch aus deinem und unserem Leben immer das Allerbeste, wenn wir uns Gott hingeben. Vielleicht musst du 40 Jahre da am Berg irgendwo sitzen, am Sinai und Schafe hüten und sagst, warum habe ich studiert, warum habe ich gelernt, warum bin ich unterwiesen worden in aller Weisheit Ägyptens, warum habe ich so viel gebüffelt und nur ein paar Schafe hier zu hüten. Puh. Aber Gott weiß es. Gott will den Moses zum Führer machen. Er hat einen Kopf voll Wissen. Er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Und die wussten alles. Die haben sogar den Erdumfang genau berechnet, bis auf ein paar Zentimeter. Die waren clever. Und was ist? Jetzt muss ich hier Schafe hüten, Gott. Was soll ich mit meinem ganzen Wissen, mit meinen ganzen Fähigkeiten machen? Warte. 40 Jahre. Nach 40 Jahren werde ich dich einsetzen. Und da wirst du mein Volk führen. Durch die Wüste. Und in diesen 40 Jahren hat er alles, was er in der Wüste gelernt hat, gebraucht, um durch die Wüste durchzukommen. Psalm 92, Vers 5, damit möchte ich zum Schluss kommen. Du hast mich durch deine Taten froh gemacht. Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände. Wir sind noch nicht fertig. Aber du hast mich froh gemacht. Du arbeitest immer noch an mir, lieber Gott. Halleluja. Und du bist mit mir auch noch nicht fertig. Und sag nicht, Gott ist mit mir fertig. Nee. Dann wären wir schon im Himmel alle miteinander und würden dort im höheren Chor singen. Aber nein, wir sind noch hier, voll beschäftigt. Du hast mich durch deine Taten froh gemacht. Du arbeitest immer noch an mir. Herr, ich will jubeln über die Werke deiner Hände, was du mit mir anstellst, wie du mich führst, wie du mich leitest, wie du mich segnest, wie du mir beistehst, wie du mich begleitest. Lass uns aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns auf rechter Straße führst, dass du uns leitest zu frischem Wasser, auf die grüne Aue. Herr, du begleitest uns, du beschützt uns, du lässt uns nicht hängen und du arbeitest an uns. Wir machen dir so viel Arbeit, lieber Gott, mit unseren Sünden, mit unseren Wehwehchen, mit unseren Bedenken, mit unseren Fragen. Wir fragen alles Mögliche dir und manchmal musst du vielleicht auch uns sagen, oh ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch ertragen? Herr, und du erträgst uns bis zum Schluss, du begleitest uns bis zum Schluss und du lehrst uns. Und selbst wenn wir denken, wir haben es ausgelernt, dann kommt die große Lektion der Lehre, der Belehrung, das Größte unter ihnen ist die Liebe. Was wäre es, wenn ich alles hätte, alles könnte, alles wüsste und hätte der Liebe nicht? Herr, wenn wir manchmal glauben, wir sind jetzt klug genug, dann fängst du an zu fragen, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber als all die anderen? Herr Jesus, ich danke dir, dass du an uns immer wieder neu beginnst und dass du immer wieder von vorne beginnst mit dem und jener Lektion. Und wenn wir denken, wir sind jetzt mit der einen Klasse fertig, jetzt kommen wir in die nächste Klasse. Jetzt bekommen wir die nächste Lektion, Herr Jesus. Und ich bin so froh, dass wir immer noch Schüler sein dürfen. Lernet von mir, hast du gesagt. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass wir lernen dürfen und hilf, dass niemand sich einbildet und glaubt, er wäre fertig, er wäre vollendet, er wäre am Ziel. Dann hätte er bei uns nichts mehr zu suchen. Herr Jesus, ich segne all die lernbereiten Menschen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Amen.